Herzlich willkommen zum Podcast Mut zur Marke Ich. Der Podcast, der Karrieren stärkt. Insbesondere Frauenkarrieren, denn ich bin davon überzeugt, dass Männer und Frauen häufig unterschiedliche Bedürfnisse bei ihrer Karrieregestaltung haben. Und so habe ich immer wieder Gäste in meinem Podcast, die mit euch ihre Erfahrung teilen. Sei es dabei, Herausforderungen zu meistern, wie mehr Sichtbarkeit zu erlangen, mit Stolpersteinen umzugehen, Mut zu haben, sich selbst zu positionieren oder das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Aber hört doch selbst rein. Ich freue mich auf den nächsten Gast und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Viel Spaß. Ja, heute in dem neuen Podcast, in der neuen Podcast-Folge Dr. Eva Voss. Ich freue mich sehr, Eva heute zu Gast zu haben. Sie ist Head of Diversity and Inclusion bei der BNP Paribas. Das heißt, Eva ist wirklich eine der Expertin für mich zu diesem Thema Diversity and Inclusion. Wir kennen uns ja schon recht lange, Eva, auch von vorherigen Arbeitgebern. Du hast einen wirklich sehr interessanten Werdegang. Herzlich willkommen, danke, dass du dabei bist heute.
Danke, Anja, für die Einladung. Und es ist ja auch unser erstes Mal auf diese Art und Weise, ne, virtuell in einem Podcast zusammenzukommen.
Ja, tatsächlich, virtuell in einem Podcast. Sonst haben wir immer wieder Schnittstellen und Berührungspunkte gehabt. Und ich freue mich sehr, weil ich finde, du hast für mich ja wirklich viel zu sagen zu dem Thema. Du bist sehr präsent, finde ich, in den Social Media. Wenn man dich auf LinkedIn liked und deine Beiträge verfolgt, dann ist man immer up to date auch über die neuen Entwicklungen zu diesem Thema. Wie ich finde, das machst du, finde ich, exzellent. Und umso schöner, dich heute da zu haben, um mal zu diesem Thema Frauenkarrieren, Hebel, Hindernisse, auch aus eigener Erfahrung zu berichten. Mhm. Und von daher, lass uns doch einmal mal einsteigen mit deinem wirklich interessanten CV. Also so mit dieser Fragestellung, ich weiß, die ist etwas philosophisch, wie bist du zu der geworden, die du heute bist? Aber nimm uns doch mal mit. Ja, was waren so deine Entwicklungsschritte, die so für dich sehr prägend waren, um in diese Position zu kommen heute?
Also ich glaube, einer der entscheidenden Schritte war tatsächlich erstmal ein Fehlschritt, kann man fast sagen. Also ich habe Politikwissenschaft, Geschichte und Romanistik angefangen zu studieren in Freiburg, im schönen Breisgau, und bin so ein bisschen frankophil. Also habe ich gedacht, na, das passt doch wunderbar mit der Romanistik. Nur um dann halt tatsächlich auch im ersten Semester festzustellen, dass es leider überhaupt nicht das Studium ist, was meinem Drang nach Austausch mit den Franzosen irgendwie entgegenkommt. Und es war schon ein bisschen theoretisch, sehr übersetzungslastig, und habe dann sehr schnell gemerkt, das wirst du hier nicht bis zum Ende durchziehen, das macht keinen Spaß. Und habe mich dann umgeschaut, und just ein Semester vorher oder zwei Semester vorher ist ein sehr neuer Studiengang in Freiburg an den Start gegangen, und zwar die Geschlechterforschung, die Gender Studies. Und das ist ja manchmal so ein Zufall, der das Leben dann prägt. Und ich bin dann in eine Vorlesung reingegangen und war vom ersten Moment begeistert tatsächlich. Also ganz anderes Format, auch ein bisschen verrückt, möchte ich mal sagen. Also sehr eigenständige Aufgaben, die man auch im Rahmen dieses Studiums lösen musste. Und das hat mich so fasziniert. Ich habe gemerkt, dass ich wirklich viel lernen kann, selber auch mein eigenes Leben bis dahin reflektiert habe, sehr privilegiert ja bis dahin auch einfach durchs Leben spaziert bin und gemerkt habe, so geht es aber nicht allen. Also wirklich einen ganz, ganz fundamentalen, wirklich so auch da fast schon philosophischen Schub auch gemacht, und habe mich dann auch im Rahmen dieses Studiums auch in Praktika ausgetobt, die diesem Bereich sehr nahe standen. Ich war bei der Europäischen Frauenlobby in Brüssel, ich war bei UN Women in Bratislava damals zum Praktikum und habe eben gemerkt, welche Unterschiede es gesellschaftlich für Frauen und Männer gibt, die ich vorher, wie gesagt, gar nicht so wahrgenommen habe, weil ich auch gar nicht so erzogen wurde. Und das hat den Weg am Ende geebnet. Also dieser Punkt, dieses irgendwie ein falsches Studium eingeschlagen und dann doch auf dem richtigen Weg gelandet, es hat mich fasziniert, es hat mich begeistert, es hat irgendwie so diese innere Mission geweckt.
Und wenn du sagst, innere Mission, die hast du ja auch heute noch, so wie ich dich kenne. Du bist Keynote-Speakerin, ich habe deinen Werdegang auch immer sehr verfolgt. Du hast immer wieder dich für diese Themen sehr stark gemacht. Und du sagst, das war schon im Studium so faszinierend. Ja. Was ist denn so deine Mission?
Ich glaube also, dass ich immer den Anspruch habe, den Arbeitsplatz, in dem ich gerade unterwegs bin, ein kleines bisschen besser zu verlassen, als ich ihn vorgefunden habe. Das gilt auch für das allgemeine Leben, in meinem Einflussbereich dafür beizutragen und dazu beizutragen, dafür da zu sein, wirklich auch Strukturen und auch Prozesse aufzubrechen, meine Stimme auch zu nutzen, um zu verdeutlichen, dass es nicht allen gleichermaßen so gut geht, nicht alle die gleichen Möglichkeiten, Chancen haben, um am Ende die Stimmen auch an den Tisch zu bekommen und auch in einen Diskurs zu bekommen, bei der gesellschaftlichen Entwicklung mit dabei zu haben, die uns auch ausmachen und die uns auch bereichern. Das ist nicht immer einfach und das ist auch ein unglaublich dynamisches Feld. Ich mache das ja jetzt schon seit bald über 14 Jahren. Da hat sich auch in dieser Zeit viel geändert. Es ist kein Stein in gewisser Weise auf dem anderen geblieben. Es ist erfreulich zu sehen, was sich jetzt gerade auch bei dem Themenfeld tut. Aber die Mission bleibt insofern immer die gleiche, wenn ich das so sagen kann, immer wieder zu schauen, wen haben wir eben nicht eingebunden, wer ist nicht dabei. Das ist also nicht nur eine Frage von Geschlecht. Das ist natürlich jetzt heute unser Fokus, aber es ist genauso eine Frage der sozialen Herkunft. Es ist auch eine Frage Menschen mit Behinderung, wie können die eigentlich tatsächlich partizipieren, teilhaben und andere Gruppen, die traditionell unterrepräsentiert sind.
Absolut, das ist ein großes Thema. Gerade bei dir ist ja auch im Jobtitel Inclusion dabei.
Ja.
Ich würde jetzt trotz alledem heute mal auf das Thema Gender im Fokus kommen,
ja.
Weil du sagtest ja zu Recht, es hat sich viel getan. Ich glaube auch, gerade wenn ich im Moment in Seminaren und Coachings mit den Frauen arbeite, glaube ich, nie war die Zeit für Entwicklung besser. Und trotzdem sind wir ja noch längst nicht da, wo wir hin müssen tatsächlich und hin wollen. Du hast es eben erwähnt, es hat sich viel getan. Wenn du da mal so einen Abriss gibst aus deiner Brille, wo stehen wir denn da heute? Wie würdest du das beschreiben wollen zum Thema Gender, vielleicht auch in deinem aktuellen Umfeld?
Ja, ich glaube, das Interessante, was du auch gesagt hast, ist so eine Gleichzeitigkeit. Auf der einen Seite ein unglaubliches Bewusstsein und auf der anderen Seite auch einen bedauerlichen Backlash, also wieder einen Schwung zurück in Zeiten, die wir eigentlich gehofft hatten, überwunden zu haben. Woher kommt das? Sicherlich teilweise aus der Pandemie, dass da wieder Rollenmuster zum Tragen kamen, die durch viele Maßnahmen, durch viele strukturelle Veränderungen eigentlich schon überwunden geglaubt waren, die sich jetzt doch wieder so ein bisschen zurück einfinden, weil wir eben merken, dass sei es in der Infrastruktur für Kinderbetreuung, jetzt mal um ein Beispiel zu sagen, aber auch in der Flexibilität der Arbeitsverhältnisse, in der Art und Weise, wie sich Partnerschaften organisieren, dass da immer noch ein Ungleichgewicht da ist. Klar, wir sind nicht mehr in den 50ern und 60ern, Gott sei Dank. Also das ist schon ein erheblicher Wandel, das kann man, glaube ich, sagen. Und trotzdem sind wir noch weit davon entfernt, eine tatsächliche Gleichstellung zu haben, in der man auch diese Wahlfreiheit hat. So gestalte ich mein Leben, so gestalte ich meine Familie, so gestalte ich mein Beziehungsumfeld. Das ist eben noch nicht gegeben. Das heißt, da gibt es auch immer noch zu tun. Und ich glaube auch, dass es oft schwerfällt, sich vorzustellen, dass es eben nicht nur eine Maßnahme zum Beispiel gibt. Ne? Dass man nicht sagen kann, jetzt mal auch in deinem Bereich, jetzt coacht man die alle und dann sind die auch alle ganz ambitioniert, engagiert, wie auch immer. Wenn sie dann gleichzeitig auf ein Unternehmensumfeld treffen, das überhaupt nicht darauf eingestellt ist, andere Bedürfnisse auch zu realisieren. Das heißt, wir haben auf der einen Seite einen wachsenden Pool an richtig tollen Frauen, die es in den 50ern vielleicht wirklich noch nicht gab, weil die Ausbildung nicht da war oder sie nicht studieren durften oder auch keine Ausbildung insgesamt machen durften. Ich denke auch immer noch so, das wissen wahrscheinlich viele gar nicht, so dieses Lehrerinnen-Zölibat, ne? Also sobald du geheiratet hast, musstest du deinen Beruf aufgeben, kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Das war aber ganz klar Realität in Deutschland. Das haben wir heute in der Form nicht mehr, aber dafür haben wir andere, vielleicht subtilere Ausgrenzungsmechanismen und die aufzuspüren, ist halt ein langer Prozess, auch ein harter Prozess. Man muss es selber auch für sich eingestehen, dass da vielleicht auch Maßnahmen nicht gegriffen haben, die man in der Vergangenheit immer angewendet hat. Also es ist so ein richtig so ein riesen Potpourri, was eben eigentlich ganz langfristig nachhaltig aufgebohrt werden muss.
Es ist ja letztlich ein Dreiklang, so wie du den ja auch schon beschreibst. Also wenn ich das mal so auf den Punkt zu bringen versuche, würde ich sagen, es ist ein Dreiklang aus Kultur, Veränderung, Organisationsveränderung, aber auch Persönlichkeitsveränderung. Ja. Und wenn ich jetzt mal von hinten anfange, also das, was die Frauen selbst tun können, du hast das Coaching erwähnt, ich habe immer wieder wirklich top ausgebildete Frauen, die jetzt dadurch, dass sich gesellschaftlich so viel verändert hat und die Unternehmen ja auch müssen, also ihre Zielgrößen zum Teil erreichen müssen, auf einmal zu so einem wirklichen Karrieresprung stehen und dann aber sagen, ich weiß gar nicht, wie ich das will, ich weiß gar nicht, wie ich das traue, ich weiß gar nicht, wie ich das kann. Wo man dann im Coaching natürlich schon einen Hebel hat, aber wie du schon sagst, ich kann ja nicht im Gesamtunternehmen alle durchcoachen. Was ist denn so da dein Eindruck? Teilst du das? Und wenn ja, wo wäre denn da aus deiner Sicht ein Ansatzpunkt, ein Hebel, um dieser Säule Persönlichkeit erstmal zu arbeiten?
Genau, also ich glaube, nochmal ganzheitlich zu sagen, genau wie du sagst, 3 Ebenen mindestens. Und deswegen gibt es nicht den einen Hebel. Ne? Also das ist immer so ein Missverständnis zu glauben, wenn wir diese eine Maßnahme machen, dann funktioniert es. Ganz häufig arbeiten sich Unternehmen tatsächlich an diesem Faktor Frau ab. Ne? Also dieses, wir machen da mal ein Mentoring, wir machen da mal ein Coaching, wir machen mal ein Netzwerk und machen am Rest nichts. So, es nützt aber auch nichts, sozusagen die Strukturen und Prozesse einfach nur anzupassen, wenn man gleichzeitig den Frauen und Männern natürlich auch, aber jetzt mit Fokus Frauen, nicht die Möglichkeit gibt, ihre eigene Sozialisation auch nochmal kritisch zu hinterfragen. Wir sind alle irgendwie erzogen, alle mit irgendwelchen Glaubenssätzen auf die Welt gekommen, die natürlich gesellschaftlich geprägt sind. Und dann kann ich das extrem gut nachvollziehen, dass man dann an so einer Stelle steht und denkt, Gott, habe ich ja noch nie gemacht, weiß ich nicht, ob ich es kann. Und ich glaube da, ich bin großer Fan von Coaching, ist es hilfreich, wirklich das zu reflektieren, wo kommt das her? Warum glaubst du, dass du das nicht kannst? Und dann merkt man ja so diese ganzen darunter liegenden Glaubenssätze, die man sich ja selber oft einredet, aber auch eingeredet bekommen hat. Also ich glaube, dass Mädchen, Jungs anders auch erzogen werden von Eltern, vom Umfeld, viel häufiger auch gespiegelt bekommen, jetzt mal ein bisschen bescheidener, mal ein bisschen Füße stillhalten, nicht so vorlaut, nicht so viel fragen, nicht so viel wollen. Das ist oft noch ganz unbewusst drin. Das setzt sich natürlich fort. Wir wollen gemocht werden, wir wollen alles ganz richtig machen, wir wollen jetzt niemanden irgendwie vergrätzen. Wir haben auch ein bisschen Angst, gut zu sein, weil uns das ja auch irgendwie vielleicht negativ ausgelegt wird. Und da kommt so eine Gemengelage zusammen, die sich dann in solchen Situationen äußert. Sehr bekanntes Beispiel ist ja das Imposter-Syndrom, also diese Angst, als Fake aufzufallen, dass irgendjemand merkt, ich kann es ja eigentlich doch nicht. Das ist sehr verbreitet bei Frauen, was natürlich schade ist, weil ich glaube, dass da gar kein Grund für besteht und trotzdem ist es irgendwie da. Und ich habe da einen so einen Satz für mich so ein bisschen verinnerlicht, der stammt nicht von mir, der stammt von der Sheryl Sandberg. Die ist eine wirklich auch meiner Ikonen in dem Bereich, die gesagt hat, what would you do if you weren't afraid? Also was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Keine Angst, vielleicht einen Fehler zu machen, keine Angst, unbeliebt zu sein, keine Angst, vielleicht auch alles richtig zu machen und dann nicht mehr gemocht zu werden, weil die Leute das vielleicht auch neiden. Und wenn man sich den mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt, was würde ich jetzt machen, wenn ich jetzt keine Angst hätte? Dann würde ich es halt machen. Und ich glaube, dieses immer wieder sich zurückholen und sagen, ja, okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich jetzt diese neue Stelle antrete? Ja, gut, am Anfang bin ich vielleicht nicht so sprachfähig oder ich habe es vielleicht nicht gleich verstanden. Aber da gibt es für alle diese vermeintlichen Fragen ja auch immer Lösungen. Und da hilft durchaus ein Coaching, dass man das reflektiert. Wie gesagt, und das ist jetzt auch der wichtige Übergang, reicht halt nicht, nur an diesem Hebel zu drehen.
Also da teile ich. Ich kriege richtig eine Gänsehaut, wenn ich dich zuhöre, Eva. Ich habe nämlich tatsächlich einen Zettel bei mir. Ich arbeite immer noch mit so einem Buch, wo ich immer mitnehme, wo ich meine Gedanken reintrage. Das ist der erste Satz, der da steht. Was würdest du, wenn du keine Angst hättest? Der ist wunderbar, wirklich. Und immer wieder wichtig, sich das nochmal vor Augen zu führen, denn mit den Antreibern, Erlaubern, Glaubenssätzen arbeiten wir unser ganzes Leben. Die begleiten uns. Das sind Lebensthemen. Das stimmt schon. Nun sagst du ja zu Recht, da ist Coaching ein Hebel. Das teile ich. Ist aber ja auch so, wenn Unternehmen nicht diesen Dreiklang insgesamt anschauen, sondern sagen, so, wir arbeiten jetzt mal am Hebel Frau. Ne? Wir haben entdeckt, das sind zwar ungeschliffene Rohdiamanten, wir haben da ganz viele tolle Frauen, die wollen wir jetzt begleiten, dass sie sich mehr trauen. Dann kommst du ja ganz schnell in der Organisation in so ein Geschmäckle. Naja, jetzt haben die Frauen hier die besten Karten, das finden die Männer nicht so toll. Oder aber auch Frauen sagen untereinander mal, naja, jetzt gibt es hier so ein Nachhilfetraining für Frauen. Sollen wir uns da anpassen, damit wir dann irgendwie Machtspiele besser spielen können? Das ist ja auch gefährlich. Ja. Was denkst du darüber?
Ja, also davon halte ich ja so gar nichts. Ne? Also so diese Machtspiele und sich am Status quo abarbeiten, das ist ja nicht das Ziel. Und das ist für mich auch wichtig, wenn es um das Thema auch Männer geht. Es geht ja nicht darum, jetzt die Verhältnisse umzukehren. Das wäre ja furchtbar. Es geht ja eher darum zu sagen, wie können wir ein Umfeld schaffen, das transparent ist, das fair ist, das eben auch Männer voranbringt, die bislang eben ausgeschlossen waren. Und zwar, wenn du dir anschaust, dass nur ein Bruchteil der meisten Unternehmen, gerade wenn es um die höheren Führungspositionen geht, überhaupt keine standardisierten oder strukturierten Auswahlverfahren haben, sondern sehr viel nach Bauch- oder Buddy-System letztlich die Position besetzen. Da ist die Albright-Stiftung ein super Fundus auch an Quellen, wo man es wunderschön sieht, und das kann man im eigenen Unternehmen ja spiegeln, Bisherige Vorstandsmitglieder suchen ihresgleichen. Das kann ich nachvollziehen menschlich. Ne? Das ist auch irgendwie angenehm, in einem Umfeld zu arbeiten, wo Leute so sind wie ich. Also rein so von der Sympathieebene ist es schön. Für ein Unternehmen ist es eigentlich eine Katastrophe, weil dadurch natürlich sich auch gewisse Risiken vielleicht nicht rechtzeitig entdecken lassen, Innovationen gar nicht erst entstehen, weil die meisten Leute gar nicht dann auf die Idee kommen, das zu hinterfragen, was man gemacht hat. Das heißt, wenn du viel stärker auf das Thema Transparenz und Fairness gehst, kommst du auch plötzlich in eine Qualitäts- und auch Kompetenzdiskussion, die Männer voranbringt, die sonst überhaupt nicht da gelandet werden. Und deswegen ist es keine Verlustrechnung, sondern aus meiner Sicht eine absolute Gewinnrechnung, wenn man sagt, wir brauchen zwar mehr Frauen in Führung, das ist so der Motivator oder Antreiber für viele Unternehmen, aber eigentlich brauchen wir auch mehr bessere Männer dort oder diejenigen, die eigentlich auch dort ihren Platz hätten haben sollen, wären sie nicht vielleicht auch durch ein intransparentes Vitamin-B-Netzwerk irgendwo auch auf dem Weg dorthin verschwunden. Und wenn man das deutlich macht, das ist so der erste Punkt, ist auch vielen vielleicht die Angst genommen, dass da jetzt irgendwer befördert wird, den man nicht irgendwie bei 3 auf den Baum gekriegt hat.
Also tatsächlich größtmögliche Transparenz bei Potenzialauswahlkriterien, Entwicklungskriterien, die auch offenlegen. Aber dann kommst du schon mal nicht in diese Ecke Nachhilfetraining für Frauen, beziehungsweise die Männer werden ausgegrenzt. Das kann ich gut nachvollziehen. Nun ist es ja so, die Führungskräfte, so ist mein Erleben oftmals, sagen dann ja oft, dann bewege ich mal diesen Hebel und dann kriegt die ein Coaching oder die kriegt dann nochmal eine extra Maßnahme, geben damit ja aber eigentlich auch einen Teil ihrer Führungsaufgabe nach außen ab. Ja. Was würdest du denn, gehen wir mal ruhig, du hast ja eine Führungsrolle bei euch im Unternehmen, was würdest du denn Führungskräften raten, die sagen, ich möchte wirklich diesen Hebel nutzen, ich habe da Potenzialträgerin, die möchte ich echt fördern, was können die denn tun aus deiner Sicht?
Also ich bin ja kein Fan von so Extramaßnahmen, ne? Und da gibt es auch Gott sei Dank mittlerweile sehr gute Forschung, die dazu auch zeigt, wenn du mit so diesen kleinteiligen Maßnahmen ein großes Problem angehen willst, dann passiert gar nichts. Also ja, sehr viel Zeit, die da investiert wird, aber es hat keine Wirksamkeit. Und was hat Wirksamkeit? Schauen wir uns nochmal jetzt rein hypothetisch unseren eigenen Kalender mal an, die letzten 4, 6 Wochen. Mit wem verbringe ich meine Zeit? Wem gebe ich meine Weisheit weiter? Wem gebe ich Tipps? Wen coache ich im Job? Und nicht irgendwie, fahr du da mal zum Mentoring oder deinem Netzwerk und wenn du wiederkommst, dann, keine Ahnung, mache ich gar nichts, sondern du bist ja da in deinem Netzwerk beschäftigt. Sondern eher die Frage, wo kann man sich bei mir was abgucken? Wo erleben sie auch, wie ich Fehler mache, wie ich mit den Fehlern umgehe, die ich gemacht habe? Wo erleben sie kritische Situationen, die ich meistere, managen muss, die ich vielleicht auch irgendwie moderieren muss? Wo erleben Sie das im Alltag und wo kriegen Sie dann auch das Gefühl, die kocht ja auch nur mit Wasser. Ne? Also diese Angst vor, Führungsaufgabe, was da alles dahinter steckt, viel, viel mehr runterbrechen. Und deswegen sage ich auch eher, gebt den Frauen Aufgaben, Aufgaben, Aufgaben. Und zwar die real in eurem Umfeld sind und nicht so Fake-Sachen, die irgendwo am Rande des Arbeitsspektrums stattfinden. Nehmt die mit auf ein wichtiges Kundenprojekt. Gebt da davon einfach ein Stück ab und guckt mal, wie sie sich bewährt. Und ich bin mir sicher, das wird in vielen Fällen super gelingen.
Ja, teile ich 1:1. Das ist auch die Erfahrung, die ich aus Coachings oft ziehe, dass Frauen sagen im Vorfeld, ich weiß gar nicht, kann ich das? Ne? Würde ich meinen Hut in den Ring werfen? Wenn sie da eine gewisse Sicherheit spüren, eine gewisse Rückendeckung bekommen. Ich habe das, glaube ich, noch nicht einmal erlebt, dass sie auf der Position waren und gesagt haben, ich will wieder zurück. Also da stelle ich oft so ein unterschiedliches Bedürfnis auch bei der Karriereplanung fest. Also dass Männer eher, will ich die Schublade aufmachen, eher doch ein Stück risikoaffiner sind, zu sagen, ich probiere das mal aus, nämlich was kann im schlimmsten Fall passieren. Ich packe das nicht, dann waren die Umstände nicht gut. Und Frauen eher schon mal sehr sicherheitsorientiert gucken, ich mache es tatsächlich nur, wenn ich es wirklich kann. Das heißt, ich teile das sehr, was du sagst, viel mehr sowas auch anzubieten, wie zum Beispiel Shared Leadership, dass ich es erstmal ausprobiere in einer Stellvertreterrolle, dass ich meine Projekterfahrung habe, die positiv ist, wo ich schon mal lateral geführt habe, also all diese Themen. Da glaube ich wirklich, dass diese Bedürfnisse unterschiedlich sind. Nun ist aber die, finde ich, tricky Frage oftmals. Da nicken, du nickst auch, ich sehe das ja gerade, ne, per Kamera. Nur häufig ist mein Erleben, dass die Führungskräfte sich dessen nicht unbewusst, nicht bewusst sind und dann so unbewusst diese Unconscious Bias dazu kommen. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Thema. Magst du dazu nochmal was sagen, wie man dem begegnen kann im Alltag?
Ja, also Biases, also hat jeder, also das sind unbewusste Wahrnehmungsverzerrungen unterschiedlicher Ausprägung. die wir mitbekommen haben, indem wir halt auf die Welt kamen, sozialisiert wurden, Erfahrungen gesammelt haben, gute und schlechte, und uns einfach eine Meinung zu gewissen Themen gebildet haben. Und mit dieser Meinung, weil unser Gehirn ja auch irgendwann überlastet ist mit so vielen Eindrücken, ziehen wir halt weiter. Das sind halt in der Regel auch durchaus praktische Sachen. Also Bias ist jetzt nicht per se schlecht. Es ist nur schlecht, wenn er bei solchen Personalentscheidungen unreflektiert ist. Und auch da wieder, ich bin kein Fan von irgendwelchen Bias-Trainings, die man über Leute kippt und dann sagt so, wir haben jetzt hier 20.000 Leute geschult, jetzt sind die alle fit und wissen Bescheid, sondern man muss vielmehr in das, auch da wieder in das Doing reingehen. Also Beispiel, ich habe morgen ein Bewerbungsgespräch möchte mich darauf vorbereiten, mir wirklich sehr klar zu machen, was ist meine Anforderung, also mit einem, auch nicht alleine, sondern idealerweise auch vielleicht mit noch einer anderen Person, also Vier-Augen-Prinzip, also da reinzugehen, was muss ich als Hiring-Manager, als Person, die am Auswahlprozess beteiligt ist, wissen, was muss ich wissen, wenn ich eine Beförderungsentscheidung treffe, also im Vorfeld auch da kurze Impulse geben und sagen, achtet auf diese und jene Sätze, achtet darauf, wie ihr Leistung auch einrahmt. Also was ist etwas, was sie gut gemacht hat und bei ihm als selbstverständlich gesehen wird? Oder wo man sagt, dass sie vielleicht aufgrund der familiären Situation wahrscheinlich gar nicht bereit ist für den Schritt, während das bei ihm als Vater vorausgesetzt wird. Also diese ganz kleinen Mikrobotschaften, die auch völlig unbewusst und oft auch gar nicht böswillig fallen, mehr reflektieren. Also viel mehr in dem, was mache ich denn als Führungskraft jeden Tag? Und nochmal zu dem Beispiel auch zurückzukommen, wenn sich wirklich jeder mal hinsetzt und seinen Kalender durchguckt, das ist ja so dieses, ich nehme das ja auch nicht immer aktiv wahr, aber es gibt Phasen, wo ich mich mit einzelnen Kollegen vielleicht intensiver auseinandersetze, die also mehr von mir erfahren, mehr Einblicke bekommen. Wenn ich das permanent mache, dann schaffe ich schon im Team ein Gefälle. Und das mache ich oft mit Leuten, die ich natürlich auch sympathisch finde. Und ich möchte es nochmal sagen, es ist ja nicht schlimm, Leute sympathischer zu finden als andere, absolut menschlich, aber als Führungskraft habe ich eine andere Aufgabe und auch eine andere Verantwortung für die Karrieren der Menschen unter mir. Und deswegen ist es auch so wichtig, das zu reflektieren. Mit wem stehe ich häufiger am Kaffeeautomaten? Wem mache ich abends vielleicht auch mal hier irgendwie netten Schnack noch mal kurz nach Feierabend? Und mit wem habe ich eigentlich wirklich nur einen beruflichen Austausch oder eher nur so Hörensagen, wenn es vielleicht zum Beispiel eine größere Führungsspanne ist? Und da wiederum zu sagen, Führungskräfte haben aus meiner Sicht die Verantwortung. Es geht von Anfang an los. Also wen sozusagen beteiligen wir im Prozess der Auswahl? Wen beteiligen wir auch im Prozess der Beförderungsentscheidung, auch der Feedbackgespräche und ihnen da tatsächlich auch Angebote zu machen? Also das würde ich jetzt nicht per se von jeder Führungskraft erwarten. Ich erwarte, dass sie sich damit auseinandersetzen. Aber ich erwarte von Unternehmen, dass sie das auch bereitstellen, dass sie die Möglichkeit bieten, diese Reflexionsräume immer wieder zu schaffen.
Ja, klasse. Also schöne Praxistipps auch, Eva. Das heißt, nicht mit der Gießkanne irgendwie wild schulen und sagen, damit haben Sie es dann an Bord, das teile ich. Man sagt ja auch immer, ich meine, dann mache ich mich selber arbeitslos. Ne? Nach den Seminaren hast du vielleicht 10% an Bord genommen. Das
Richtig.
Ist ja oftmals nicht. Sondern zu sagen, immer wieder in der Praxis an den Stellschrauben zu arbeiten, immer wieder da Tipps zu geben. Das kann ich ganz gut nachvollziehen. Und das ist ja, da kommen wir zu dieser dritten Säule, nämlich der Kultur. Das ist ja eine Kulturfrage, wie du das im Unternehmen spielst. Ja. Magst du da nochmal aus eurem Umfeld erzählen, wie ihr das in der Bank macht?
Ja, also ich habe vor anderthalb Jahren angefangen bei der BNP Paribas und hier wirklich das Thema aufbauen können, also wirklich von der Governance-Struktur Team schaffen, eine Community schaffen, mit der ich eng zusammenarbeite aus den einzelnen Einheiten. Und was wir tatsächlich machen ist, wir arbeiten uns sukzessive am Employee Lifecycle ab, also dem mitarbeitenden Lebenszyklus. Das bedeutet, dass wir uns wirklich ganz intensiv anschauen, an welchen Stellen im mitarbeitenden Leben passiert es, dass wir entweder gar nicht genug Leute für uns gewinnen können, die eine gewisse Diversität mitbringen oder auch halten können. Um dir ein Beispiel zu geben, wir haben in einem Bereich festgestellt, dass dort zum Beispiel schon bei den Einstiegspositionen, also wirklich Praktikum, wo man denken könnte, Mensch, da gibt es doch genug Studis, das muss doch eigentlich eine Gleichverteilung geben, schon von vornherein gar nicht genug Bewerbungen eingegangen sind. Das heißt natürlich in der logischen Konsequenz auch meistens nur Männer auch ausgewählt werden konnten. Und daraufhin haben wir gesagt, das müssen wir uns mal ein bisschen genau angucken, weil das Studium selber war jetzt nicht unbedingt der Grund, dass man da gar nicht genug hätte finden können. Also hat der Fachbereich für sich festgelegt, so eine Art Gender-Tracker aufzulegen, also wirklich relativ simpel, eine Excel, dass jeder, der in einem solchen Prozess als Hiring-Manager arbeitet, also aus dem Fachbereich mit die Entscheidung trifft, muss im Vorfeld nachweisen, welche Netzwerke habe ich denn selber auch bedient? Wo habe ich überhaupt gesucht? Also schon den Pool davor größer machen, weil das sozusagen das Erfolgskriterium am Ende ist, ob du überhaupt am Ende, nachdem wirklich dann auch die Qualifikation abgeprüft wurde, wirklich auch mehr Frauen bekommst. Also nicht einfach pauschal eine Quote gesetzt, sondern eher geguckt, wie können wir den Pool erweitern. Mhm. Und das zum Beispiel sind so kleine Maßnahmen, die immer genau an den Stellschrauben wirken, wo es in den einzelnen Bereichen Potenziale für Ausschluss gibt. Und es hat sich gezeigt, dass dieses Netzwerk, und da kann sich ja jeder auch selber ein bisschen kritisch an die Nase fassen, wie sieht mein Netzwerk aus, wen kenne ich überhaupt, mit wem bin ich verbunden, wem gebe ich auch diese Tipps weiter nach außen, also von der Hochschule über, wen kenne ich auch vielleicht noch von früher, dass wir da natürlich auch relativ homogen oft unterwegs sind. Auch da wieder klar, klassisch, das ist nett, Menschen, die wir mögen, haben wir auch eher immer wieder mal in, oder bleiben mit denen in Verbindung, aber es ist nicht hilfreich, also zumindest aus Unternehmenssicht. Und deswegen auch zu sagen, es geht nicht mehr die Ausrede, nö, habe ich nicht gefunden, gibt's nicht, sondern was hast du denn getan? Und wenn sich rausstellt, okay, es gab wirklich keine Chance, dann ist das immer noch in Ordnung. Also das ist so diese comply or explain. Also entweder folgst du der Regel oder erklär halt, warum nicht. Aber dieses einfach nur, nee, gibt's nicht, das ist halt nicht mehr möglich. Und das verändert schon den Spirit. Und ich glaube, und das hat auch dann unmittelbar Wirkung gezeigt, dass du dann auch einfach deutlich mehr Frauen nachher draus hast, eben weil du eine ganz andere Auswahl im Pool hast.
Ja, wunderbar. Also finde ich, kann man sich gut vorstellen. Und da weiß ich, bist du ja sehr, sehr proaktiv unterwegs und änderst wirklich was an in den kulturellen Rahmenbedingungen. Ich würde gerne nochmal auf dich persönlich kommen. Mhm. Ja, wenn du nochmal auf deine Karriere schaust, so, du hast ja wirklich Karriere gemacht, bist immer in der Position, hast dich da immer weiterentwickelt. Was gab ja sicherlich auch mal Hürden? Das ist ja nicht immer nur ein Selbstgänger. Was gab es denn da für Hürden? Gibt es da was, was du hier auch mal teilen magst und wie du damit umgegangen bist?
Also ich glaube, eins, so eine Grundsatzhürde, die ich wahrscheinlich mit vielen Frauen teile, ist halt dieses vielleicht nicht immer ernst genommen werden. Und insbesondere nicht mit einem Fachbereich oder auch mit einer Profession, die es vor 15 Jahren in der Form nicht gab. Also ja, es gab die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten, die es ja oft per Gesetz auch in gewissen Organisationen gibt, aber so Diversity-Verantwortliche, damit konnte auch niemand so richtig was anfangen. Das hat natürlich für Diskussionen gesorgt, das hat auch für viele Fragezeichen, für den einen oder anderen auch hochgezogene Augenbraue. Und das hat mich natürlich auch immer wieder persönlich natürlich auch mitgenommen. Ne? Das wäre gelogen, wenn ich sage, ich bin hier durchmarschiert und wusste immer schon, was ich da mache, sondern es hat mich natürlich immer wieder auch selber mich in Frage gestellt. Aber vielleicht ist das ein Charakterzug von mir, vielleicht weil ich auch das erstgeborene Kind bin, ich weiß es nicht. Ich habe da so eine so gewisse stoische Art dann vielleicht auch zu sagen, ja, müssen jetzt die anderen auch mal durch und eine muss immer die erste sein. Und ich glaube, weil ich wirklich davon überzeugt bin, von dem, was ich tue und auch merke, wenn die Menschen sehen, dass es für alle wirklich ein Gewinn ist, dass sich dann auch plötzlich auch Kultur und Organisation verändern. Das hat dann auch wieder eine Rückwirkung auf die Ernsthaftigkeit, die der Rolle innewohnt. Und das merke ich jetzt auch gerade, weil diese Profession auch in Deutschland, in Amerika ist es schon oder auch in UK deutlich, also länger auch verankert, dass es immer mehr auch Unternehmen gibt, die auch sehen, das muss jemand professionell machen, diese Aufgabe. Man würde ja auch jetzt, das ist mal ein bisschen mein Vergleichsbeispiel, niemand die Steuerabteilung leiten lassen, nur weil die Person vielleicht privat mal eine Steuererklärung gemacht hat. Und das Gleiche erwarte ich halt in dem Bereich auch. Es gibt Forschungsarbeiten dazu, es gibt langjähriges Wissen, es gibt so viel Evidenz zu diesem Thema. Man kann es richtig machen, man kann es aber auch falsch machen. Dafür, glaube ich, hat sich dieser, ja, dieser Weg, der eben auch manchmal so Fragen auch aufgeworfen hat, trotzdem gelohnt. Und ich glaube auch, dass wir da mehr von brauchen.
Mhm. Ja, da hat es sich ja gelohnt, da schließt sich jetzt der Kreis vom Einstieg. Ne? Da ist es ja, hat sich ja gelohnt, dass du erstmal mit einem ganz anderen Studiengang eingestiegen bist, um zu sagen, das will ich nicht und wie gut, dass da dann dieser Studiengang über den Weg gekommen ist, denn das teile ich. Ich glaube, das ist wirklich entscheidend, ob eine Organisation, die das verändern will, das wirklich als Veränderungsprojekt begreift und sich dann Expertise reinholt oder das so handgestrickt selbst macht und an den Hebel nur so halb rumschraubt. Ich glaube, das macht wirklich einen ganz großen Unterschied. Und du hast uns ja auch schon viel verraten als Tipp, also stoisch habe ich rausgehört, am Ball bleiben und vor allen Dingen dein Motto, ja, was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Mhm. Das finde ich ganz wunderbar, Eva. Ich sage dir herzlichen Dank und ja, für diese Einblicke, auch für die persönlichen Einblicke. Schön, dass du dabei warst. Dankeschön.
Schön, dass du dabei gewesen bist. Weitere Informationen, Blogbeiträge, Karrieretipps to go findest du auf unserer Homepage www.malstedt-tcc.de oder auf meiner Speakerseite anjamalstedt.com oder du schaust einfach mal auf unsere Videos zu den Karrieretipps to go auf YouTube. Bist du beim nächsten Gespräch, Interview wieder dabei? Dann schalt wieder ein zum Podcast Selbstführung. Ich freue mich auf dich.